Habt ihr auch bemerkt, dass Tätigkeiten dann besonders Spaß machen und gut zu erledigen sind, wenn einfach genug Zeit dafür da ist? Sogar eine Steuererklärung wird mit ausreichend Musik und Muße ganz gut erträglich. Umgekehrt werden aber selbst die liebsten Beschäftigungen stressig, wenn sie nur noch gequetscht stattfinden. Oder noch schlimmer, wenn die Zeit gar nicht mehr für das reicht, was wir für wichtig halten. Dieses Gefühl, nicht genug Zeit zu haben, das treibt viele Menschen in wohlhabenden Gesellschaften um. Einige brüsten sich natürlich damit, immer busy zu sein. Andere wissen aber bei der Kombination von Beruf und Familie gar nicht mehr, wo ihnen der Kopf steht. Wer entscheidet also, was gerechte Zeitverteilung ist? Und wie sollen BürgerInnen sich in solchen politischen Debatten einbringen, wenn dafür im Tagesablauf gar keine Zeit ist? Diese Fragen kommen in der aufgeheizten Debatte heute gar nicht vor. Da geht es nur um Arbeitsmarkt. Warum Zeit aber auch eine Frage von Macht und Freiheit ist, das hat sich Theresa Bücker ganz genau angeguckt. Sie ist Journalistin und hat mit ihrem Sachbuch Alle Zeit schon vor einigen Jahren genau diese Debatte angestoßen. Heute ist sie bei uns zu Gast und erklärt uns, warum im Wort Zeit, Wohlstand ein Versprechen von Freiheit steckt. Mein Name ist Maja Göpel. Ihr hört Neudenken, den Podcast von Mission Wertvoll, heute zum Thema Zeit. Wenn ihr dieses Projekt gut findet, dann unterstützt uns doch gerne auch finanziell, damit wir gemeinsam dieses Projekt weiterentwickeln können. Herzlich willkommen.
Hallo.
Liebe Theresa, dein Buch Alle Zeit mit dem Untertitel Eine Frage von Macht und Freiheit ist ja richtig eingeschlagen. Ne? Also du hast einen Sachbuchpreis bekommen und warst auch nochmal geshortlistet, warst überall in allen Talkshows. Hast du da so einen Moment gehabt, wo du eine wichtige unterbelichtete Thematik aufgespießt hast oder wie hast du dir das erklärt?
Das ist ja, wenn man Sachbücher schreibt, immer ganz interessant, den richtigen Moment zu treffen, weil es ist ja eigentlich gar nicht möglich, weil das Buch ist ja einige Monate vorher fertig, bis es dann rauskommt und man kennt die politische Debattenlage dann eigentlich nie. Und ich war gerade in den Endzügen des Schreibens, als Russland in die Ukraine einfiel und hatte da eine kurze Schreibkrise, weil ich gedacht habe, wenn ich jetzt in einigen Monaten rauskomme mit der These, dass Zeit eines der wichtigsten Güter ist, das wir haben und wir mehr tun müssen für Zeitwohlstand, für Zeitgerechtigkeit, dass das dann als Luxusfrage abgetan werden könnte und niemand dieses Buch liest. Und genau das Gegenteil davon ist passiert. Und ich glaube, das hat damit zu tun, dass die ganzen Krisen, die wir erleben um uns herum, Menschen noch mal stärker auf die Frage zurückwerfen, wie möchte ich eigentlich mein Leben verbringen? Mhm. Und wir uns diese existenziellen Fragen noch mal stärker stellen und das dann aber auch auf eine politische Ebene runtergebrochen wird. Also wofür brauche ich eigentlich die Zeit? Und wenn ich jetzt über die Jahre nachdenke, die seit dem Buch vergangen sind, das ist ja tatsächlich schon einige Jahre alt und aktualisiert sich gerade fortlaufend selbst, weil das Thema immer wieder neu diskutiert wird, dann waren wir eigentlich 22, 23 weiter an einem anderen Punkt als heute. Also wir sehen auch bei dem Thema eigentlich wieder eine Regression und eine politische Debattenlage, die sich verhärtet und Freiheit wegnehmen will und Menschen die Handlungsspielräume wegnehmen möchte.
Ja, das, also ich beobachte das ja auch mit soziale Kipppunkte, weil man so dieses Thema, ne, wenn man merkt, bestimmte Strukturen tragen nicht mehr, bringen nicht mehr die gewünschten Ergebnisse, dann kann man sie entweder erneuern. Da waren ja viele gute Ideen eben auch auf dem Tisch. Oder es gibt dann irgendwann die Lösungssuche in dem Alten. Also nochmal mehr vom Gleichen, um da irgendwie Stabilität wieder raussaugen zu wollen. Und also diese Leistungsorientierung, die es immer mehr arbeiten sollen, damit die Wirtschaft jetzt wieder richtig floriert, damit Deutschland dann wieder stark ist, ist ja vielleicht so eine Kurzzusammenfassung von dem, was dieses Thema erfährt und was natürlich auch die Nachhaltigkeitsfrage wieder beiseite bürstet. Wie hast du denn die Offenheit da gespürt? Also was war für dich da anders? Warum konnte das da so gut verfangen? 23 war das ja vor allem.
Also was wir gerade sehen, ist, finde ich, eine Verengung des Debattenraums, wo auch einfach Lebensrealitäten von Leuten ausgeblendet werden. Es ist keine differenzierte Sichtweise auf Gesellschaft. Und in dem Zeitraum, als das Buch erschien, die ganze Debatte, die da losging über die Vier-Tage-Woche, die sich wirklich über mehrere Monate gehalten hat und immer weiterentwickelt hat. Und dann kann man aus einer journalistischen Perspektive sagen, das ist kein Thema, das nur gut klickt. Da liegt wirklich was hinter. Da ist offenbar ein gesellschaftliches Bedürfnis. Und die ganze Debatte über die Vier-Tage-Woche oder eine allgemeine Arbeitszeitverkürzung wurde eigentlich aus der Zivilgesellschaft rausgetragen, plus die Wissenschaft, die gerade dazu forscht. Deutschland hat ja jetzt auch die erste große Pilotstudie zur Vier-Tage-Woche durchgeführt. Es gab schon welche aus Island, aus UK, die Ergebnisse vorgelegt haben. Aber die politische Ebene, die Parteien haben das Thema nicht aufgegriffen. Und ich glaube, da ist ein Bruch entstanden oder da kann man schauen, wie können Themen eigentlich produktiv fortgeführt werden. Die müssen schon von mehreren AkteurInnen aufgegriffen werden. Die Gewerkschaften sind damals reingegangen. Also ich glaube, die Gewerkschaften haben das sehr klug gemacht, um wieder eine größere gesellschaftliche Relevanz zu bekommen. Die sind heute präsenter als noch vor einigen Jahren, haben auch verstanden, dass das Thema auch aus einer feministischen Perspektive aufgegriffen werden muss. Also die Gewerkschaften haben sich weiterentwickelt und schauen nicht mehr nur auf Erwerbsarbeit, sondern beziehen eben auch Sorgearbeit und auch demokratisches Engagement mit ein und sind ja auch mit Forderungen in den Diskurs gegangen. Also die IG Metall wollte die Vier-Tage-Woche verhandeln, der DGB hat die Vier-Tage-Woche aufgegriffen. Auch in kleineren Gewerkschaften sind durchaus zeitpolitische Erfolge in Tarifverhandlungen errungen worden, was man dann gar nicht so mitbekommt in der Berichterstattung. Aber die politische Ebene hat das Thema ausgesessen. Ich kann das logisch nicht nachvollziehen. SPD und Grüne hätten das Thema einsammeln können auf der Straße. Das wäre ein Mobilisierungsthema gewesen, auch für den Wahlkampf zur Bundestagswahl, bin ich sehr sicher. Und jetzt gehen aber die Konservativen auf das Thema und fahren ganz hart genau in die andere Richtung. Ich würde es auch als Gegenreaktion beschreiben. Also weil wir diese progressiven Vorstöße hatten und sehr sichtbar geworden ist, auch durch die Umfrageergebnisse, die Mehrheit der Menschen in Deutschland, die möchten anders leben. Die möchten mehr Zeit auch für andere Dinge haben. Und da wird jetzt ganz, ganz hart dagegen gesetzt. Wir können uns das nicht leisten für den Wohlstand. Ihr müsst euch alle mehr anstrengen. Ihr seid faul. Es ist ja eigentlich eine Beschimpfung, die da stattfindet von der Bevölkerung. Und da clasht es gerade. Und ich glaube, wir kommen da schwierig raus, wenn nicht auch andere PolitikerInnen jetzt mal konstruktiv da reingehen.
Und genau dieses Konstruktive, das wollen wir jetzt ja mal ein bisschen entpacken, weil du hast dich ja mit unfassbar vielen Studien beschäftigt, wo ich auch an vielen Punkten dachte, wow, wie wir darüber sprechen, macht ja sichtbar oder verdeckt ja auch viel von wem, was tatsächlich stattfindet. Also eine Sache mit dem Ganzen, wie viel wird gearbeitet und im Durchschnitt im Vergleich zu anderen, sind wir weniger dabei und so weiter. Dabei fühlte ich mich total an die Bruttoinlandsproduktdebatte erinnert, wo mit einer so einer Zahl, so einer Durchschnittszahl argumentiert wird. Und dass dahinter so passiert, also differenziert tatsächlich, wie wird gewirtschaftet, wo kommen die Ergebnisse hin, ist da genauso versteckt wie bei dieser anderen groß aggregierten Zahl. Vielleicht kannst du das mal auseinanderpacken, weil ich fand das so wichtig zu verstehen, dass Durchschnittswerte eben uns wenig darüber verraten, ja, wo überhaupt Mobilisierungspotenziale sind, wo unfreiwillige Teilzeit herrscht und so weiter.
Also in der Debatte über Arbeitszeit kann man gerade sehr genau nachverfolgen, wie verzerrt so ein Diskurs auch geführt wird, indem relativ willkürlich Kennzahlen reingeworfen werden, die man nicht unbedingt vergleichen kann. Also der internationale Vergleich ist eh immer schwierig, weil es gegebenenfalls anders erhoben wird, weil die Strukturen für Arbeit, für Care-Arbeit überhaupt nicht vergleichbar sind, die Bevölkerungsstruktur vielleicht eine andere ist. Deswegen wäre ich da ohnehin schon immer skeptisch. Was vergleicht man da eigentlich miteinander? Und wenn man nur auf Deutschland guckt, dann ist die Behauptung, Deutschland wäre faul oder würde immer fauler, ist überhaupt nicht haltbar. Also wie man das gerade als Wirtschaftsexperte behaupten kann, man muss es als Lüge einstufen. Es ist empirisch nicht haltbar, weil Deutschland ist im Vergleich, wir können 30 Jahre zurückgucken, so fleißig wie nie zuvor. Und da ist die wichtige Kennzahl das sogenannte Jahresarbeitszeitvolumen. Das sind die Arbeitsstunden, die alle von uns in Deutschland, alle Erwerbstätigen gemeinsam arbeiten. Und das ist seit der Wiedervereinigung kontinuierlich gewachsen. Also seit der Wiedervereinigung bis heute sind das mehrere Milliarden Arbeitsstunden, die obendrauf kommen. Es gab einen kleinen Einbruch in der Pandemie über Kurzarbeit, aber ansonsten haben wir 25 mehr gearbeitet als 24. Und man kann, also wir sind einfach nicht fauler geworden, sondern wir haben eine höhere Erwerbsarbeitszentrierung. Man muss sich das so vorstellen, das, was wir als Gesellschaft machen. Wir geben einen immer größeren Teil unserer täglichen Zeit in die Arbeit. Also da konzentriert sich noch mehr von unserem Tun. Und die Zahl, die genommen wird, um zu behaupten, wir würden immer fauler, das ist die durchschnittliche Wochenarbeitszeit oder Jahresarbeitszeit, kann man auch nehmen. Und die ist tatsächlich leicht rückläufig. Daraus könnte man schlussfolgern, wir arbeiten pro Woche weniger. Die meisten haben vielleicht eher, ja, arbeiten reduziert, arbeiten vielleicht zu 80%. Aber wir haben mehr Erwerbstätige, die in diesen Wert mit einfließen. Und da ist die ganz wichtige Entwicklung die steigende Erwerbsquote der Frauen, die in den letzten Jahrzehnten immer weiter angezogen hat. Aber in Deutschland ist es immer noch so, dass Frauen eher in Teilzeit arbeiten. Das ist nach wie vor das typische Arbeitsmodell. Und dann ist es mathematisch eigentlich wirklich einfach, gerade wenn man Wirtschaftsexperte ist. Ich habe Leute, die arbeiten 40 Stunden und ich habe eine große Menge von Leuten, die kommen dazu, arbeiten 20, 25, 30 Stunden. Was passiert? Der Durchschnitt sinkt. Mhm. Aber insgesamt wird mehr gearbeitet. Und das ist der Trick, der gerade in der öffentlichen Debatte gemacht wird, zu sagen, die Leute arbeiten weniger, wobei sie eigentlich mehr arbeiten.
Mhm. Ja, da sind ja die Kategorien immer so relevant, ne? Also die Frage ist ja auch, du hast ja eben Care-Arbeit schon angesprochen. Es ist ja jetzt auch kein besonderer Fortschritt davon zu sprechen, wenn zwei Elternteile 40 Stunden arbeiten dürfen, plus kleine Kinder versorgen, plus ist ja meistens auch noch zeitgleich, dann sich um Ältere zu kümmern, die auch nicht Vollzeit untergebracht werden können oder vielleicht auch sollen. Also diese ganze Idee, dass eine persönliche Beziehung im sowohl Erziehen von Kindern als auch im Pflegen von den Älteren tatsächlich auch relevant ist und Zeit braucht, damit es qualitativ hochwertig ist. All das fällt ja raus aus diesen reinen Arbeitsmarktstatistiken. Und da ist ja eben diese Gender-Thematik, du bist ja eben auch immer mit feministischem Blick drauf, natürlich unheimlich relevant. Also die letzten Studien, die ich gesehen habe, bis zu 30 Stunden die Woche machen Frauen eben Care-Arbeit. Wenn man das drauflegt, dann bist du schon bei 70 Stunden, wenn du auch noch 40 arbeiten solltest. Also irgendwo ist ja auch die Frage, was soll in einem Tag passieren und wann können wir auch noch davon sprechen, dass wir freie Zeit haben, wo ich einfach für mich etwas tun kann.
Ja, das würde ich mir für politische Debatten wünschen, einfach wirklich konkret an den Lebensverhältnissen argumentieren und mal wirklich hinschauen, wie wollen denn Menschen leben oder wie versuchen sie es auch konkret? Weil wenn wir eine abstrakte Diskussion führen, die sich nur an Zahlen klammert, dann wird das den Lebenssituationen der Menschen überhaupt nicht gerecht. Und ich glaube, da entstehen dann auch Entfremdungsgefühle. Wenn ich als Bürgerin, Bürger das Gefühl habe, das, über was die da reden, hat mit meinem Leben überhaupt nichts zu tun. Und da ist es nämlich auch so, zum einen die durchschnittlichen Arbeitszeiten in Vollzeit, die sind gleich geblieben. Da hat sich überhaupt gar nichts verändert. Die sind im Schnitt bei 42, 43 Stunden die Woche. Also da sind immer schon Überstunden mit drin. Und wenn man dann in Familien reinguckt, dann scheitert eine Vollzeitarbeit für eine Person des Paares, meistens die Frau, an nicht vorhandener Infrastruktur, das heißt an fehlenden Kitas, an fehlender Hortbetreuung, an sehr langen Wegen und natürlich auch an allem anderen, was man noch machen muss. Weil wenn man sich das Lebensmodell jetzt so in den 70er, 80er, 90er Jahren in Westdeutschland vorstellt, dann war da vor allem das Alleinernährermodell die Norm. Das heißt, der Partner hat in der Regel in Vollzeit gearbeitet und die Partnerin hat sich Vollzeit um Kinder und Haushalt gekümmert. Und jetzt ist es ja so, die doppelte Erwerbstätigkeit in unterschiedlichen Konstellationen ist eigentlich das, was am meisten gelebt wird. Und da gibt eine Familie mittlerweile meistens schon so 70 Stunden in die Arbeit. Aber die Arbeit zu Hause, die ist ja nicht weniger geworden. Ja. Die muss auch noch gemacht werden. Und an der Stelle greift auch Familienpolitik zu kurz. Denn wenn wir sagen, der Kita-Ausbau, der wird das alles lösen, dann habe ich aber nur die Zeit für die Erwerbsarbeit abgedeckt. Mhm. Nämlich, also ich kann arbeiten, wenn mein Kind in der Kita ist. Aber Eltern kommen ja nach Hause und sie müssen kochen, sie müssen waschen, sie müssen aufräumen, sie müssen vielleicht Hausaufgaben mit den Kindern machen, sie müssen Arztbesuche machen, sie müssen ihre eigene Steuer machen und dann haben sie auch noch eigene Bedürfnisse und dann auch noch gesellschaftliche Bedürfnisse, wie sich demokratisch zu engagieren. Und das mal wirklich ganzheitlich abzubilden, das wäre politisch so wichtig. Und ich habe das im Buch so erklärt, das war auch die alte Forderung aus der Arbeiterbewegung, die den 10-Stunden-Tag abgelöst hat. Die hatten damals nämlich schon gesagt, 8 Stunden Arbeit, 8 Stunden Freizeit, 8 Stunden Schlaf, das ist gerecht. Und das ist ja total eingängig, diese 3x8-Formel. Das sieht super aus auf dem Papier. Aber es fängt ja schon an bei der Arbeit. Wenn ich 8 Stunden arbeite, habe ich da zum einen eine gesetzlich vorgeschriebene Pause drin, die ist wichtig, dadurch, dass die erste Ausdehnung. Dann habe ich Arbeitswege, die dehnen das vielleicht auf 10 Stunden aus. Und das, was ich dann noch übrig habe an Freizeit, ist zum einen weniger, aber zum anderen ist das ja gar nicht alles freie Zeit. Also wenn ich mich in der Zeit auch noch um Angehörige, um Kinder kümmere, ist meine Zeit ja nicht völlig selbstbestimmt, sondern ist vorgezeichnet. Und viele der Sachen kann ich ja nicht freiwillig verschieben. Wenn ich ein Baby schlafen lege oder Essen für meine Kinder mache, kann ich ja anders als bei vielen Arbeitstätigkeiten nicht sagen, ich mache das morgen.
Ja.
Ich kann ja nicht dem Baby sagen, so, ich komme morgen wieder, mal gucken, ob du dann noch Hunger hast. Und da prallen eben unterschiedliche zeitliche Logiken aufeinander. Also die Zeit, die wir für die Wirtschaft betrachten, die ist eben sehr abstrakt. Da kann ich Produktivität steigern, ich kann die Arbeit effizienter machen. Und dann kommt aber das Menschliche hinzu aus unseren familiären, freundschaftlichen Beziehungen. Und da ist Zeit nicht so genau kalkulierbar. Ich kann nicht planen, wie lange das Baby zum Einschlafen braucht oder wie lange eine ältere Person braucht, um gefüttert zu werden. Und die beiden zeitlichen Logiken, die müssten wir so ein bisschen integrieren und Luft zum Atmen lassen. Mhm. Und nicht die zeitliche Logik der Wirtschaft auch auf unsere anderen Lebensbereiche übertragen.
Ja, also so ganz anekdotisch habe ich das manchmal im Kollegium auch gehabt. Ne? Also die Kinder eben zu Hause haben und die keine haben. Die einen gehen ins Wochenende und machen, was sie wollen. Und die anderen gehen halt in ihren anderen Job, mit dem sie dann den ganzen Tag sich überlegen, wie man die Kleinen betüdelt und ihnen eben auch irgendwas anbietet. Und du kommst eben auch aus einem Urlaub, wenn du die ganze Zeit 2- und 3-Jährige betreust, nicht erholt zurück, sondern du hast dich einem anderen Biorhythmus untergeordnet und den Bedürfnissen. Ne? Es gibt ja keine dienendere Aufgabe eigentlich als Elternsein, gerade von kleinen Kindern. Und also was ich dann auch bei dir so wichtig fand, dass du gesagt hast, dieses Familienthema ist eins, aber wir dürfen es nicht mit Frauen in ein Paket immer nur rühren, sondern schon auch gucken, wie tradiert natürlich die Frau all diese weniger gut gewerteten Stunden in einer, also ich kenne es aus der Nachhaltigkeitsforschung, haben wir viel von einer Tätigkeitsgesellschaft gesprochen, dass man sagt, welche Tätigkeiten brauchen wir in einer Gesellschaft, damit sie insgesamt fortschreiten kann. Also und zukünftige Arbeitnehmende oder diejenigen, die dann die Renten bezahlen können, ist ja alles so logisch. Deshalb reden wir über diese demografische Wende ja auch als eine Bedrohung. Das heißt aber, wer sich darum kümmert, in der Wertigkeit ist es ja einfach ganz weit unten. Und jetzt müssen wir uns rechtfertigen, als wir diese ganze Debatte dann hatten über Teilzeit, Recht auf Teilzeit, ob man das abschafft oder eben nicht und unter welchen Bedingungen darf ich die einfordern und wie lange. Das war ja sehr, sehr harter Eingriff, ne? Thema Freiheit und auch ein Stück weit Entscheidungsfreiheit darüber, was ich mit meiner Zeit machen möchte. Wie würdest du das mit der Familie und den Frauen nochmal differenzieren und warum ist dir das so wichtig? Also fände ich gut, auch nochmal klar zu machen.
Ja, ich würde auch bei den Frauen nicht Halt machen. Mhm. Also es betrifft tatsächlich alle. Gerade wenn wir über Freiheit sprechen, können wir uns ja persönlich und als Gesellschaft fragen, was macht eigentlich eine freie Gesellschaft aus? Und die politischen Diskussionen, die suggerieren eigentlich gerade, Freiheit ist Wohlstand. Vor allem aber Wohlstand des Landes, noch nicht mal individuell. Und alles ordnet sich dem unter. Aber frei leben zu können, bedeutet ja sehr viel mehr. Wenn ich einen Beruf habe, der mich erfüllt, dann ist das wunderbar. Aber das reicht für die meisten Menschen eben nicht. Also Freiheit zeigt sich ja auch in meinen sozialen Beziehungen, inwieweit ich die pflegen kann. Und die meisten Menschen haben noch Interessen jenseits ihres Berufs, die wichtig sind für ihre Entfaltung. Und die Freiheit von insbesondere Frauen oder Care-Verantwortlichen wird eben an der Stelle eingeschränkt, wo ihre Tätigkeiten finanziell entwertet werden. Mhm. Weil Geld natürlich auch sehr wichtig ist für Freiheit in unserer Gesellschaft. Und wenn ich die Tätigkeiten von Menschen mit 0 Euro bewerte, schränkt das dementsprechend ihre Freiheit ein. Es müsste nicht so sein. Also wir könnten natürlich da auch einen Ausgleich schaffen. Aber wenn wir sagen, wir haben da einen Bereich, einen Teil der Bevölkerung, die übernehmen die ganzen unbezahlten Arbeiten. Wir verkaufen ihnen das als was Schönes. Das ist Liebe, das ist wichtig. aber sie bekommen keine Freiheit dafür zurück, das ist ja nicht ganz stimmig. Und da wehren sich Feministinnen natürlich begründeterweise seit Jahrzehnten gegen, ohne dass wir große Fortschritte in dem Bereich machen.
Mhm. Ja, bei Freiheit, da schwingt ja drin, dass ich es auch aufhören könnte damit. Ne? Also ich bin dann frei, wenn ich mich für oder gegen etwas entscheide. Aber in dem Moment, wo völlig klar ist, irgendwo ist die Versorgung notwendig und wo fällt sie hin? Dann fällt sie halt häufig noch in den Schoß von Müttern. Und da hat ja neben dem biologischen Stillen können und so weiter tatsächlich diese Einkommenshöhe zwischen zwei Partnern, Partnerinnen immer ein entscheidendes Kriterium gespielt. Also du hast das ja auch beim Elterngeld mal aufgeschlüsselt, wer nimmt dann wie viele Monate und nicht. Oder Ehegattensplitting und so weiter haben wir auch strukturell es schwerer gemacht, tatsächlich zu überlegen, bis hin dann zur Rente, wie so viele Frauen dann diejenigen sind, die im Alter auch weniger angespart haben, weil sie eben vermeintlich weniger gegeben haben. Also einzahlen als Anteil von einem Arbeitslohn, wenn dann die Arbeitslöhne so unterschiedlich sind in den unterschiedlichen Arbeitsbereichen, dann schreibt sich das ja komplett durchs ganze Leben durch. Was sind denn für dich, du hast ja auch gesagt, wir brauchen Arbeitspolitik, nicht nur Arbeitsmarkt, Politik, sondern Arbeitspolitik. Was sind da für dich die wichtigen Perspektivwechsel, damit diese Zeitkomponente da viel stärker reinschwingen kann?
Also Arbeitspolitik müsste aus meiner Sicht alle gesellschaftlich notwendigen Arbeiten umfassen. Das schließt eigentlich an das an, was du über die Nachhaltigkeit gesagt hast. Man muss sich anschauen, welche Tätigkeiten brauchen wir für unsere Gesellschaft. Und das ist nicht nur Erwerbsarbeit und Care, also das sind zwei wichtige Komponenten, aber als stabile Gesellschaft, gerade als Demokratie, brauchen wir eben noch einiges mehr. Und das müsste man sich mal vergegenwärtigen. Und da gibt es das schöne Modell von Frigga Haug. Das ist die sogenannte Vier-in-Einer-Perspektive. Das ist eine deutsche Politikwissenschaftlerin und Philosophin, die sich eben diese Frage auch gestellt hat. Und die teilt den Tag ein bisschen anders auf als das 3x8-Modell. Sie sagt zum einen, 8 Stunden reservieren wir auf jeden Fall für Schlaf. Das ist nicht verhandelbar. Dann bleiben 16 Stunden übrig und die teilt sie nochmal in 4 Teile auf. Und dann haben wir 4 Stunden für Erwerbsarbeit, 4 Stunden für Care, was aber auch Selbstsorge beschreibt. Dann 4 Stunden kulturelle Arbeit, worunter auch Spaß haben, Weiterbildung, Kulturfeld. Und dann noch 4 Stunden für politische Arbeit, also politisches Engagement. Und das hat sie identifiziert als relevante gesellschaftliche Bereiche, die gleichermaßen unsere Zuwendung brauchen. Mhm. Und das aufzugreifen aus einer arbeitspolitischen Sicht würde eben heißen, wir müssen uns auch mit Care befassen, aber richtig befassen, das richtig verteilen, versuchen Gerechtigkeit zu erreichen. Wir müssen uns fragen, haben Menschen genug freie Zeit, um soziale Beziehungen zu pflegen, um sich selber zu entfalten, um Spaß zu haben? Weil ich glaube, Lebensfreude ist ja was ganz Wichtiges, um eben auch den Rest noch machen zu können. Und das fällt gerade komplett unten runter. Und dann ganz, ganz wichtig, demokratisches, zivilgesellschaftliches Engagement. Und gerade an der Stelle frage ich mich immer, das müssten eigentlich alle Parteien auf dem Zettel haben, weil die Parteien haben ähnlich wie andere Organisationen das Problem, dass sie überaltern, dass nicht genügend junge Mitglieder neu reinkommen, dass die gerade aktiv sind, sich gar nicht mehr so stark einbringen können, weil sie eben in anderen Tätigkeiten gebunden sind. Und es ist im Überlebensinteresse aller Parteien, dass die Leute Zeit für Engagement haben. Und das vermisse ich gerade in Interviews mit PolitikerInnen, sie mal zu fragen, wie sie sich das eigentlich vorstellen, wie das an der Basis ihrer Parteien aussieht, wenn alle 40 Stunden und mehr arbeiten, dann bricht das Basisengagement völlig ein. Mhm. Und dieses Engagement, das brauchen wir als Gesellschaft. Und dann müssen wir aber fragen, wie kriegen wir das hin, dass Menschen Zeit dafür haben und dass eben möglichst alle, die sich engagieren wollen, diese Zeit auch haben. Weil aus meiner Sicht ist demokratisches Engagement kein Luxusthema. Und so wird das gerade dargestellt. Wenn man 8 Stunden und mehr gearbeitet hat, dann noch Care-Arbeit gemacht hat, wenn man dann noch Zeit hat für politisches Engagement, dann kann man das machen. So, das können dann diejenigen machen, die vielleicht gerade studieren und viel Zeit haben oder Menschen, die schon in Rente gegangen sind. Aber das ist ja auch kein nachhaltiges politisches Engagement, wenn das so in den Randlebensphasen stattfindet. Es müssten ja Menschen aller Altersgruppen in allen Arbeitssituationen Zeit dafür haben.
Ja, ich habe auch das Gefühl, also wenn man über Zeit reinkommt, dann bietet das eben wirklich so den besten Blick auf die begrenzte Ressource. Also die Analogie, die ich da wieder aus der Nachhaltigkeitswissenschaft habe, ist so, wenn die Menschen das mit dem CO2 schwierig finden nachzuvollziehen, weil das ist, sieht man nicht, das ist phänomenologisch schwer zu greifen, oder auch Biodiversität mit so großen Zyklen, dann kann man bei Fläche anfangen, weil es gibt irgendetwas, ganz physikalisch und physisch betrachtet, das wird nicht wachsen, und was machen wir mit einer Fläche? Und so ähnlich finde ich das mit dieser Grundkategorie Zeit eben auch, weil alles andere sind so menschliche Konstrukte, ne? Geld, Zahlungen, Werte, Preissetzung, Definitionen, wie viel von wem wo irgendwo hinläuft. Aber die Grundessenz oder das Budget, was eigentlich nicht verhandelbar ist, das sind diese 24 Stunden am Tag. Und dann sieht man natürlich auch, und ich fand das interessant, mit den 8 Stunden findet man zum Beispiel auch bei Gross National Happiness, das ist ja dieses Brutto-Glücksprodukt aus Bhutan. Die haben ja überlegt, wann sind Menschen eigentlich in guter Verfassung, also wann geht es der Gesellschaft gut. Und die haben auch genau diese 888 und das als einen Auftrag darauf zu achten, weil sie eben auch sowas wie kulturelle Vitalität, aber auch psychologisches Wohlergehen als Größen haben, wo sie sagen, da sollten Menschen die Freiheit haben, das zu entwickeln in ihrer Gesellschaft und in ihrem Leben. Also weil du Lebensfreude ansprachst, Thema Resilienz, wie kann ich mit Schocks und Krisen umgehen? Da brauchen wir ja ganz häufig die Möglichkeit, einen kleinen Puffer zu haben, aus den Routinen auszubrechen und uns neue Dinge zu überlegen, Sachen anders zu machen, den Umweg nehmen zu können. Und wenn das alles so effizient getaktet ist, dann ist das ja nicht angelegt. Und deshalb fand ich das nochmal interessant von dir zu hören, wie du selber bei dieser Zeit als Kategorie gelandet bist. Also welche Fragen du dir gestellt hast oder ob das für dich immer klar war, dass man von diesem ganz eingängigen Budget starten sollte, wenn es eben um eine gerechte und freie Gesellschaft geht?
Nee, das Thema kam aus meinen anderen Texten zu mir. Ich habe ja vorher auch schon immer breit über Gesellschaftspolitik geschrieben und habe da dann irgendwann den roten Faden gesehen, dass bei ganz vielen politischen Fragen sich immer wieder auf einer Ebene auf Zeit runterbricht. Und da habe ich dann genauer hingeschaut. Deswegen kann man über Zeit wirklich jegliche Themen miteinander vernetzen, weil es eigentlich überall eine ganz, ganz wichtige Rolle spielt, weil es entscheidend ist für Freiheit, weil über Zeit Macht ausgeübt wird, weil wir uns über Zeit miteinander in Beziehung setzen. Also diese Idee von individuellem Zeitmanagement, die geht eigentlich auch überhaupt nicht auf, weil Zeit eigentlich immer nur im Wechselspiel mit einer anderen Person entsteht. Also ich kann sagen, ich habe mir heute Zeit genommen für das Gespräch, aber ich brauche ja dich dafür. Also ohne dich kann ich dieses Gespräch nicht führen. Wir kommen in der gemeinsamen Zeit zueinander. Oder wenn ich beruflich eine Deadline habe, um einen Text abzugeben, die wird mir ja von einer anderen Person gesetzt. Deswegen können wir individuell eigentlich unser Zeitmanagement gar nicht großartig verbessern, sondern wir müssen wirklich miteinander gucken, wie kommen wir in andere Zeitstrukturen rein. Und also deswegen fand ich es auch vor allem eine politische Frage, weil ich glaube, in einer sehr individualistischen Gesellschaft haben wir uns daran gewöhnt, nur auf uns selbst zu gucken und über Selbstoptimierung irgendwie da rauszukommen. Das höre ich auch ganz oft bei meinen Lesungen, dass die Gäste, die da sind, mir sagen, ich habe vor deinem Buch gedacht, ich bin mit diesen Themen ganz alleine und es geht nur mir so und alle anderen bekommen es besser hin. Und wenn man beginnt, sich miteinander zu unterhalten, dann merken alle, wir haben alle die gleichen Probleme und wir brauchen offenbar politische und gesellschaftliche Lösungen dafür, weil um 4 Uhr aufstehen und Sachen schneller machen, ist offensichtlich nicht die Lösung, die uns in eine andere Zeitkultur reinführt.
Ja, da komme ich auch sofort wieder in so ein Nachhaltigkeitskonzept Rebound. Ne? Also wir haben ja bei der Idee, wir können ressourcenschonender die gleichen Sachen herstellen. Das sind so Effizienzsteigerungen. Eigentlich die Erfahrung gemacht, dass das beim einzelnen Produkt dann vielleicht gut funktioniert. Aber das führt im Prinzip zu, dass entweder mehr Produkte hergestellt werden oder noch andere Produkte aus dem gleichen Rohstoff, aber gar nicht der Rohstoff in den Boden gelassen wird. Und ich glaube, beim Zeitlichen ist es wahrscheinlich ähnlich. Also viele erzählen mir das jetzt mit ChatGPT. Ja, ich bin viel schneller bei Sachen, aber insgesamt steigt jetzt die Idee, was man in einem Tag raushauen können sollte und müsste. Und da sprechen wir inzwischen auch schon über den Qualitätsverlust. Und da habe ich so das Gefühl, dass das aus dem Blick gerät, mit dieser Produktivitätslogik zu verstehen, wann hat das eigentlich einen negativen Effekt auf die qualitativen Ergebnisse. Und bei menschennahen Dienstleistungen ist das ja ganz besonders so. Also Thema Babys oder auch Pflege oder auch Ärzte berichten das ja, ne? Wenn sie gar keine Zeit mehr haben, wirklich in Resonanz zu finden und wirklich zu verstehen, wie die Person funktioniert, sondern immer nur noch Pillen oder Gelenke reinzupacken, dann verlieren wir eigentlich den Blick fürs Ganze und auch die Möglichkeit, ja, nachhaltiger gute Ergebnisse erzielen zu können. Also da ist ja ein Trade-off zwischen Produktivitätssteigerung und Qualitätsverlust irgendwann. Und wieso ist das so schwer, das zu sehen oder zu argumentieren? Oder wenn du sagst, dass Politik das nicht aufgreifen wollte, warum hast du das Gefühl, ist das, also wird das so naiv im Moment dargestellt? Oder wieso ist das so wenig vertretbar?
Also die Zeitkultur, in der wir leben, die ist ganz stark verinnerlicht. Mhm. Ich vergleiche das immer so ein bisschen mit, in der Zeit zu leben, ist eigentlich wie Luft zu atmen. Wir sehen die ja nicht wirklich. Deswegen haben viele Menschen die Idee, die Zeitstrukturen, die waren schon immer so. Man kann auch nichts groß dran verändern. Und zu begreifen, dass das politische Strukturen sind, für die wir uns entschieden haben und die wir auch verändern können, das ist ein relativ weiter Sprung. Und dann werden wir rein sozialisiert in eine Zeitkultur, die auf Schnelligkeit setzt und die Schnelligkeit als etwas Gutes und als Skill bewertet. Mhm. Das lernen Kinder ja schon in der Schule. Wenn sie eine Klassenarbeit schreiben und es gibt 45 Minuten Zeit dafür, dann ist es gut, das möglichst schnell zu schaffen. Und die Kinder, für die Zeit nicht reicht, die sind nicht gut genug. Die kriegen eine schlechte Note, schaffen die Aufgaben nicht. Das heißt, wir wachsen da so rein, dass wir alles möglichst schnell machen können wollen und gewöhnen uns auch an diesen Zeitstress als etwas Normales und an etwas, das man aushalten können sollte. Und das dann ein Ausdruck von Resilienz ist, wenn wir das können. Und das in uns selbst erstmal neu zu programmieren und zu sagen, stopp, es sind Qualitätsverluste oder es schadet uns. Das ist eine relativ große Aufgabe. Also für sich selbst kriegen das Leute schon ganz gut hin, wenn sie sich gut damit befassen. Aber als Gesellschaft ist es noch mal schwieriger zu sagen, es ist nicht an jeder Stelle gut, schneller zu werden. Manche Dinge brauchen mehr Zeit. Und das dann vor allem auch als politische Forderung zu formulieren.
Mhm. Ja, es braucht eben dieses einen Schritt zurück, worum geht es eigentlich? Ne? Da muss ich ja erstmal mit starten, um dann zu überlegen, welche. Also Dennis Meadows hat mir das mal ganz, ganz schön erklärt, der ja eben auch Systemdenker ist, dass er gesagt hat, es gibt dann eine richtige Größenordnung und eine richtige Technologie und eine richtige Geschwindigkeit. Aber ich muss erst mal sagen, worum geht's? Und was wir momentan ja angucken, bei allem, was wir skalieren nennen, ist immer höher und schneller und das technologisch Machbare und verlieren dabei ja eigentlich komplett aus dem Blick, worum es eigentlich geht, nämlich den Rhythmus des Lebendigen, also sowohl in den Ökosystemen als auch bei Menschen eben zu respektieren. Und zum Teil hatte ich die Diskussion auch mit Kita, Aufsichtskräften in Berlin, war es ja sehr stark auch mal im Streik, weil es einfach überhaupt keine Personaldecke mehr gab. Und die haben gesagt, natürlich ist es nett, wenn wir 3% Lohnerhöhung bekommen, aber eigentlich möchte ich nicht jeden Abend völlig erschossen auf dem Sofa zusammenbrechen und gleichzeitig wissen, dass ich am nächsten Tag, wenn ich mich krank melde, das noch schlimmer mache für die, die verbleiben. Also es ist ja einfach jenseits des Regenerativen, was lebendige Systeme nun mal eingebaut haben, also die 8 Stunden schlafen können. Oder eben zu sagen, das ist ja auch ein Punkt, den du rausgearbeitet hast, die Intensität in einer Stunde, was wir da aus uns rausholen sollen, ist ja auch noch mal gestiegen. Man kann nicht nur die Zeit angucken, sondern auch das, was aus dieser einen Stunde rauskommen soll oder hier verarbeitet werden soll.
Ja, der Fachbegriff in der Arbeitswelt heißt Verdichtung. Das heißt, ich packe mehr Tätigkeiten in die gleiche Spanne der Zeit. Dadurch wird die Arbeit physisch oder kognitiv anstrengender und dadurch kann ich das auch weniger lang durchhalten, was eigentlich logisch ist. Und eigentlich könnten wir uns ja mehr Freiheit nehmen durch Technologie und sagen, wenn uns KI oder andere technologische Prozesse Zeit sparen können, indem sie Dinge beschleunigen, dann könnten wir uns ja Zeit nehmen, um frei zu haben, um irgendwas anderes zu machen. Aber offenbar ist da irgendwas in uns drin, in dieser Logik, in der wir über Zeit nachdenken, dass wir mehr machen wollen. Das konnte man ganz interessant auch sehen an der Technologisierung der Haushalte. Da gibt es Forschung zu, die sich angeschaut hat, was ist eigentlich passiert, als Waschmaschinen, Spülmaschinen eingeführt wurden. Hat das dazu beigetragen, dass Menschen weniger Hausarbeit gemacht haben? War das Zeitersparnis für die Hausfrauen? Und da hat man gesehen, dass der erste Effekt, der eingetreten ist, war, die Sauberkeitsstandards sind in die Höhe gegangen. Mhm. Also plötzlich musste die Kleidung sauberer sein, Flecken wurden nicht mehr akzeptiert und die Wohnung war insgesamt sauberer. Also die frei werdende Zeit durch Technologie haben wir genutzt, um die Ansprüche an uns zu erhöhen. Und da, ja, vielleicht wäre das Erste, was man machen könnte, so über sich selbst mal lachen. Was machen wir da eigentlich? Mhm. Also warum nutzen wir diese Zeit, um produktiver zu werden und irgendwas für andere zu machen, was vielleicht auch willkürliche soziale Normen sind, wie wenn Gäste kommen, muss das Haus super aufgeräumt sein. Und dann den Gedanken dagegen setzen, was wäre für mich eigentlich Freiheit? Was will ich mit dieser Zeit eigentlich machen? Und was würde ich machen, wenn das niemand bewerten würde? Mhm. Man kann das nämlich in der Nutzung von freier Zeit auch sehen, dass ich da auch die Normen von Arbeit und Wirtschaft ganz stark reingefressen haben und freie Zeit oftmals jetzt auch als Optimierung genutzt wird. Also ich muss zum Sport gehen, weil ich muss schlank bleiben oder ich muss gesund bleiben für meinen Job. Ich muss diesen Kinofilm gesehen haben, weil alle reden darüber. Ich muss Blumen auf meinen Balkon pflanzen, weil sonst die Nachbarn sagen, ich habe mein Leben nicht im Griff. Und das sind ja alles Normen, die von außen kommen und wo wir nicht mal innegehalten haben und gesagt haben, was möchte ich eigentlich machen, was ist mir wichtig oder was möchte ich für diese Gesellschaft tun?
Ja, das kriegen wir eben zum Teil auch gespiegelt, ne? Bei diesen Nachhaltigkeitsvorschlägen, da geht es ja zum Teil auch darum, mal reparieren, anstatt nur ersetzen, mal qualitativ hochwertiger kaufen, dann ist es langlebiger. Da kommt schon viel wirklich auch diese Rückmeldung, ja toll, wie ihr euch das vorstellt, aber wie soll ich denn das machen? Mhm. Ne? Und deshalb ist dieser Zusammenhang zwischen etwas mehr Zeit, Wohlstand und nachhaltigerer Lebensstil, also angefangen von den Coffee to go und hier alles to go und einzeln verpackt, damit man es irgendwie auf dem Weg und in den Fortbewegungsmitteln zu sich nehmen kann. Oder eben ja, zu überlegen, wie soll ich das neben dem Pendeln, das hat ja auch zugenommen, die Pendelzeit, und ist in allen Wohlergehensstudien immer ganz oben drin als etwas, was Menschen nicht mögen, ne? Dieses von A nach B zu müssen im Tag. Und da tatsächlich auch gar nicht mehr die Zeit zu finden, zu sagen, ich repariere jetzt mal was oder ich mache jetzt mal was selber oder ich upcycle jetzt mal was oder ich habe Zeit für Tauschbörsen, das ist ja auch ganz viel in der Circularity angedacht, also dass man einfach nicht alles besitzen, sondern nutzen können sollte. Und dann hat man eben einen Waschmaschinenraum im Haus oder Bohrmaschinen, die man holen kann, oder sogar Zeitbanken werden ja zum Teil etabliert. Ich kann dir die Dienstleistung anbieten und du kannst mir jene dafür zurückgeben. Aber für all das braucht es eben erstmal Zeit, um sich tatsächlich da zu informieren, wo ist das? Und gleichzeitig sollen die Preise immer gedrückt werden für das Minderwertigere, und dann hast du es schön mit deinem Shop-Knopf, und Amazon ist jetzt nur noch ein Knopf für alles, und ach komm, dann ist das schneller und dann ist es auch da. Mhm. Also da wird ja auch strukturell, und deshalb finde ich das so wichtig, dass du sagst, wir können da alleine immer nur ein begrenztes Ausmaß verändern, strukturell mal hingucken, wo die ganzen Zeitfresser eigentlich eingebaut sind und was uns leicht gemacht wird. Auch diese Bequemlichkeitsorientierung hat ja häufig was mit Erschöpfungsausnutzung zu tun. Also sind ja irgendwie zwei Seiten ein und der gleichen Medaille, und das wird dann als Fortschritt weiterhin verkauft. Dabei merken wir an vielen Punkten, dass wir in den eigenen Fähigkeiten damit ja eher degenerieren, weil wir nicht mehr wissen, wie mache ich das denn, wenn es irgendwo mal kaputt geht oder solche Dinge.
Ja, und deswegen müsste eigentlich Zeitpolitik ein eigenständiges Politikfeld sein. Und zwar nicht nur für Arbeit, um zu schauen, wie viel arbeiten jetzt Leute und wo können wir da mehr rausholen, sondern mit einem übergeordneten, ganzheitlichen Ansatz. Weil ich finde, wenn man da sich einzelne politische Felder anschaut, kann man auch sehen, da werden Sachen nicht zu Ende gedacht. Beispielsweise gesundheitliche Prävention. Da brauchen Menschen auch Zeit für. Ich brauche Zeit, um gesund zu kochen. Ich brauche Zeit für Bewegung, die aber einfach nicht vorhanden ist, wenn Arbeitszeiten sich ausdehnen, wenn Pendelwege immer länger werden. In welchen Zeiten sollen die Leute sich denn bewegen? Und dann hören wir aber zeitgleich, die Krankentage steigen zu stark, das Gesundheitssystem ist nicht mehr finanzierbar. Und da könnte man zum Beispiel auch beim Thema Zeit reingehen. Genauso bei mehr Nachhaltigkeit. Also wie versetze ich denn Leute in die Lage, dass sie mehr Fahrrad fahren, dass sie zu Fuß gehen, dass sie insgesamt nachhaltiger konsumieren, und das mal politisch zu beantworten und nicht zu sagen, macht mal Bürgerinnen und Bürger, leistet mal euren Beitrag, ohne die Zeit dafür zu berücksichtigen. Mhm. Da kann sich gesellschaftlich natürlich wenig bewegen. Und so einen insgesamt breiteren Blick auf Gesellschaft und all diese Zusammenhänge und was das Leben lebenswert macht und uns dann als Gesellschaft resilienter, das würde ich mir ja politisch, aber auch gesamtgesellschaftlich wünschen. Und eine ganz, ganz wichtige Frage, gerade noch für Demokratie, ist ja Zeit für Information und Bildung. Also all das, was gerade passiert, überhaupt erstmal zu verstehen. Da wäre Klimapolitik ein großartiges Beispiel, das mal wirklich zu durchdringen, wenn man nicht in dem Themenfeld schon verhaftet ist, aber auch was in internationalen Krisen passiert, wenn man diese Zeit nicht hat, sich gut zu informieren aus seriösen Quellen und das dann aber auch nochmal zu besprechen mit Leuten im eigenen Umfeld. Wenn ich das nicht habe, wie soll ich denn eine mündige politische Entscheidung treffen? Mhm. Also ich finde, Zeit für Engagement müsste als Recht begriffen werden, als Recht festgeschrieben werden. Und dazu gehört diese Zeit für Informationen auch dazu. Und als aufgeklärte demokratische Gesellschaft müssten wir das beantworten. Wie hat wirklich jede Person die nötige Zeit, sich einzubringen und sich zu informieren?
Hast du da gute Beispiele? Weil wenn ich in der Wirtschaft mich umhöre, dann kommt eine ganz andere Zahl immer nach vorne. Und das ist aus China, 996. Die arbeiten von 9 bis 9 und zwar 6 Tage die Woche. Das heißt, unsere ganzen Spirenzien hier mit der 4-Tage-Woche etc. ist ja jetzt total naiv, um es mal überspitzt zusammen zu formulieren. Na klar, ist das jetzt nicht wegzudenken, dass das die internationale Wettbewerbskulisse ist. Aber man muss sich dahin nicht einfach auch unterwerfen, sondern kann eben ja auch überlegen, mit welchen Handelsbeziehungen etc. könnte man dem natürlich auch ein Stück weit was entgegensetzen. Oder wer weiß, vielleicht gibt es in China ja längst auch eine Bewegung, die sagt, eigentlich fänden wir das gar nicht schlecht, wenn wir von dem 996 mal wegkämen. Also wie gehst du mit solchen Einwürfen um?
Ja, da sieht man eigentlich auch wieder ganz gut, dass sehr viele Menschen immer nur in ihrem Themenfeld argumentieren und so eine ganz enge Sichtweise auf eine Fragestellung haben. Und das ist dann Wettbewerbsfähigkeit. Wenn wir uns aber wirklich einbetten in die Gesellschaft, in der wir leben wollen, dann müssen wir das ja für Deutschland und für Europa immer zusammenbringen mit der Frage, was sind unsere demokratischen Werte? Und wenn wir dann einfach nur eine Ausdehnung von Arbeitszeit haben, können wir die demokratischen Werte, denen wir uns verpflichtet haben, die wir gut finden, die wir bewahren wollen, können wir die überhaupt erfüllen, wenn wir nur noch so einen starken Fokus auf Arbeit und Wachstum haben? Und da ist dann vielleicht sich mit China zu vergleichen auch nicht das beste Beispiel, weil in China wird wahrscheinlich eine Diskussion darüber, wie engagieren sich Leute denn demokratisch, wie lebendig ist da die Zivilgesellschaft, die wird da wahrscheinlich anders verhandelt und an der Stelle ist der Vergleich dann auch einfach schief. Deswegen finde ich, muss man da dann immer einhaken und fragen, wenn Personen diese Sichtweise vertreten, ist das denn wirklich die Gesellschaft, in der du leben möchtest? Und beim Thema Arbeitszeit habe ich in den letzten Monaten wahrgenommen, dass die Perspektive häufig ist, man guckt so auf andere herab und will das von dem, was da gefordert wird, wie mehr arbeiten, länger arbeiten bis 70 oder so, das will man eigentlich immer nur für andere. Und man denkt eigentlich immer nur von anderen, dass die zu wenig arbeiten. Aber von sich selber denken die Leute, dass sie schon alles ganz okay machen. Und ich glaube, die Menschen, die sagen, die anderen sollen alle mehr arbeiten, die haben eigentlich keine Lust darauf. Weil die sind ja auch selber politisch engagiert und haben Freizeit und schätzen ihr gutes Leben. Und das macht mich schon nachdenklich, welches Menschenbild wir oftmals in diesen Debatten vorfinden. Mhm. Dieses Misstrauen gegenüber anderen. Sind die anderen, die zu faul sind? Ich mache alles richtig. Und ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Fragestellung für viele gesellschaftliche Debatten, dieses Zutrauen in andere wiederfinden und nicht glauben, die, über die wir reden, die nutzen da ein System aus. Das ist die falsche Haltung, glaube ich, um konstruktiv irgendwas zu bewegen.
Ja, da fallen mir 2 Punkte ein. Also einmal in meinem letzten Buch habe ich auch versucht zu sagen, Leute, dieses Ganze, wir haben keine gemeinsamen Wünsche mehr vom guten Leben oder wo eine Wohlstandsdefinition landen könnte, wo sich viele sehen, das stimmt einfach gar nicht, sondern wir haben gut Leben in Deutschland als Umfragen gehabt, wir haben die Nachhaltigkeitsstrategie, wir haben diese Forschung zu Wachstum, Wohlstand, Lebensqualität und so weiter. Das ist gar nicht so absurd und dieses eine gewisse Kontrolle über das eigene Leben, Gesundheit, ein zuverlässiges Einkommen, eine Tätigkeit, wo ich gesehen werde und mich einbringen kann, dann natürlich ein Dach über dem Kopf. Das sind so Dinge, das ist Querbank im Grunde genommen total klar, dass sich das alle wünschen. Und dann geht es eben immer in die Frage, wer könnte sich verändern, damit das eben für alle wieder möglich wird oder eben nicht. Wann ist so ein Gerechtigkeitsempfinden? Wir wollen nicht, dass die das jetzt noch besser haben, weil die aus unserer Perspektive zu wenig leisten. Das ist ja aber das, wo es gerade so giftig auch gemacht wird. Also das ist ja das, wo dieser populistische Diskurs reingeht, wo man immer versucht, auch Einzelbeispiele dann groß zu machen, um irgendwelche Abweichungen oder Unverschämtheiten aufzeigen zu können. Dieses Vertrauen darin, dass die anderen erstmal bereitwillig wären, an einer gemeinsamen Sache weiter mitzuarbeiten, das sehen wir überall total auf dem Rücklauf, ne, diese Sorge vom wachsenden Egoismus. Gleichzeitig der Wunsch, dass mehr kooperiert würde. Das sind ja beides Phänomene, die man in den tiefer gehenden Umfragen heute hat. Was wäre für dich da wichtige Schlüssel? Also wie kommen wir dahin? Neben so einer differenzierteren Frage, wie soll diese Gesellschaft aussehen? Welche Akteursgruppen sind da vielleicht wichtig, das nach vorne zu bringen? Oder welche neuen Runden oder Formate? Oder wo hast du vielleicht auch gemerkt mit deinem Ansatz und wo du aufgetreten bist, wo da was in Bewegung gekommen ist?
Also wie ich das eben schon erzählt hatte, aus dieser ersten Debatte über die Vier-Tage-Woche, da ist zivilgesellschaftlich unheimlich viel in Bewegung, an dem man anknüpfen könnte, eben eigentlich ganz, ganz viele Leute, die in Unternehmen arbeiten, aber auch die Gewerkschaften, die Kirchen machen auch unheimlich viel dafür. Dann auch die Umweltbewegung. Also man kann das eigentlich alles gut miteinander vernetzen. Oder man könnte dann eben aus einer politischen Perspektive auch sagen, da ist ganz viel in der Bevölkerung, was wir aktivieren können, was wir konstruktiv aktivieren können. Und was ich sehr viel in Gesprächen gesagt bekommen habe, auf vielen Lesungen und Vorträgen, ist, dass Menschen eine Entkopplung von der Politik wahrnehmen. Mhm. Also gerade auch die schon engagiert sind oder auch organisiert in zivilgesellschaftlichen Organisationen, weil der politische Diskurs oder auch wie Gesetze ja entstehen, ist eigentlich immer ein Wechselspiel aus. Es gibt politische Vorschläge, es gibt Vorschläge aus der Zivilgesellschaft, die werden aufgenommen, abgeglichen, diskutiert, aber es ist ein Miteinander da und ein konstruktives Zusammenarbeiten in vielen Fällen. Und da nehmen viele zivilgesellschaftliche AkteurInnen einen Bruch wahr. Also das, was wir an Ideen haben, es kommt überhaupt nicht mehr rein. Mhm. Es wird nicht gewünscht. Und das ist problematisch, weil das natürlich auch entmutigt und Engagement insgesamt dann zurückbringt. Und der Ton, den wir gerade von der Bundesregierung hören, ich finde, da kann man auch guten Vergleich machen zu Teamführung. Mhm. Wenn man schon mal ein Team geführt hat, dann weiß man, dass man damit den Leuten zu sagen, sie sind faul, das geht so alles nicht, da kommt man begrenzt weit. Das würde bei SchülerInnen ja auch nicht funktionieren, sondern Motivation entsteht eigentlich anders. Und also ich sehe da gerade eine wirklich, wirklich große Verantwortung bei der Bundesregierung und den demokratischen Parteien, dringend einen anderen Ton anzuschlagen. Und man könnte ja auch bei der Debatte über Arbeit ganz anders fragen und sagen, was braucht ihr eigentlich, um vielleicht ein bisschen mehr zu arbeiten? So wo können wir dann eben auch politisch was bewegen, was es euch leichter macht, mehr zu arbeiten oder länger zu arbeiten? Was braucht ihr, um gesünder zu bleiben? Also es gibt so viele Punkte, an denen man auch auf BürgerInnen zugehen kann und wirklich was verbessern könnte, um vielleicht auch ein bisschen mehr Arbeit dann am Ende rauszubekommen, wenn das Ziel ist. Das wäre alles möglich, aber ich habe gerade das Gefühl, dass da so eine Verhärtung auch auf der politischen Ebene ist, die den eigenen BürgerInnen nichts zutraut. Ich verstehe absolut nicht, wie man der AfD so etwas entgegensetzen will. Das ist gerade eigentlich nur ein neuer Nährboden für weitere rechtsautoritäre Mobilisierung. Und also ich habe große Hoffnung oder großes Zutrauen, dass ganz viel in der Zivilgesellschaft da ist, was ganz andere gesellschaftliche Debatten auch mit befeuern könnte, wirklich gute Lösungen auch erarbeiten könnte. Aber das Miteinander mit der Bundesregierung, mit demokratischen Parteien, das muss dringend wieder losgehen. Also ich glaube, in der Politik muss auch einiges an Blockaden gelöst werden, was das Verhältnis zu den eigenen BürgerInnen betrifft. Aber wenn das nicht passiert, dann habe ich wenig Optimismus.
Ja, Thema Kipppunkte.
Also ich bin kein Fan davon, alles so abstrakt auf die Politik zu schieben. Aber wenn man sich diese Mechanismen anschaut, Und dass diese Durchlässigkeit gerade nicht vorhanden ist, plus dass das Zutrauen auch nicht geäußert wird, das ist wirklich problematisch.
Ja, also ein Thema, was wir häufig stark gemacht haben für gelingende Transformation, es braucht einen Gesellschaftsvertrag, es muss ein Gemeinschaftswerk sein, es muss eine Klarheit, eine Vision hingestellt werden, wie sieht diese Gesellschaft aus, selbst wenn der Weg dahin jetzt mal tough wird, weil wir vieles neu machen müssen, weil wir mal durchziehen müssen, weil wir jetzt unter Bedrohungskulisse sind, weil wir umorientieren müssen. Also Veränderung kostet ja einfach auch mehr Energie. Aber wenn ich wenigstens ein Vertrauen rein habe, dass es eine gewisse Idee gibt und auch ein Versprechen, für das gerade gestanden wird, wie diese Gesellschaft aussehen kann und welche Plätze es da gibt, warum, also einige bringen das ja auf den Punkt, warum soll ich mich total fertig machen, bis die KI mich dann doch ersetzt, weil ich das Rennen gegen sie nicht geschafft habe? Also was sind das für Zukunftsszenarien? Auch da wieder eher das Bedrohende, wenn du nicht noch produktiver wirst, dann müssen wir dich ja automatisieren, weil das kann der Standort sich nicht mehr leisten. Also diese rein wirtschaftlichen Indikatoriken, die wirken ja wie tyrannisch langsam. Also die haben ja so einen Abstraktionsgrad und so eine harte Wertungslogik angenommen, dass darunter alles sich rechtfertigen muss, noch zu sein. Und deshalb glaube ich auch, sowohl die Sprache, wir sind ja auch nicht nur ein Standort, sondern wir sind eine Gesellschaft, und das zumindest mutig auch zu tragen, wenn auf einer anderen Seite, über den Atlantik gedacht, hinweg genau das ja systematisch abgebaut wird. Also für mich war das Verrückteste, Pam Bondi, als die eigentlich Rechtssprechende, die Epstein-Files angucken sollte und jetzt gefragt wird, ob sie mal versucht, einige der Täter eben auch zu greifen. Nur sagt, ja, guckt euch mal an, wie der Dow Jones dasteht, guckt euch mal an, wie super bei uns im Grunde genommen die Inflationsraten dastehen und so weiter. Wir sollten über diese Dinge reden. Das war für mich so der Nihilismus im ökonomischen Kennzahlen ausgedrückt. Und deshalb, glaube ich, ist genau der Punkt, den du machst, so wichtig, dass wir aufpassen, mit welchen Größenordnungen wird gemessen, wie wird geurteilt und wie wird eben ein Hinzu-Moment, ich bin bereit zu leisten, wenn ich sehe, was es auch zu gewinnen gibt oder was es zu verteidigen gibt. Aber wenn das nicht mal mehr klar gemacht wird, warum?
Und das könnte man ja in der politischen Debatte wunderbar zusammenbringen, weil wir hören ja auf der anderen Seite, die Demokratie wird angegriffen. Wir wollen die Demokratie schützen, stark machen. Und das ist ja ein anderer Indikator als Wohlstand und Wachstum. Und da dann Menschen einen Weg aufzuzeigen, wie kriegen wir mehr Teilhabe, mehr Gerechtigkeit, welche Bevölkerungsgruppen können sich noch weiter emanzipieren, damit sie eben gleichberechtigt teilhaben können. Da kann man auch wieder eine gesellschaftliche Erzählung draus stricken, die positiv ist oder die einen Weg in eine andere Richtung skizziert und nicht so ein Eingefrorensein mit, wir kommen da nur raus, wenn wir jetzt alle mehr buckeln, und das ist dann die gesellschaftliche Vision.
Und dabei nicht mal über Verteilungsthematiken reden zu dürfen, die dann hinten rauskommen. Ne? Ja. Zum Abschluss brauchen wir noch eine Idee oder zwei. Also wo siehst du in vielleicht anderen Ländern, wo das gut gelingt, oder meinetwegen auch auf regionaler Ebene, wo da eine bessere Form vom Sprechen über das Wohin oder wofür vielleicht stattfindet? Oder wie würdest du dir das wünschen? Also wenn du es gerade nicht beobachtest, was wäre für dich vielleicht eine Ebene? Ist es Europa? Ist es Deutschland? Sind es Kommunen, wo du sagst, da hätte das doch jetzt einen super Platz?
Also ich glaube, da, wo gesellschaftliche Experimente oder Diskurse in der Gesellschaft aufgegriffen werden und dann wieder ganz konkret in Politik rückübertragen, das ist immer ein gutes Signal an die Bevölkerung, dass Vertrauen da ist, dass diese Wechselseitigkeit besteht. Wenn ich da zum Beispiel an Island denke und deren Experiment mit der Vier-Tage-Woche, die haben das sehr, sehr breit angelegt. Island ist natürlich auch kleiner. Aber das war so erfolgreich, dass die Vier-Tage-Woche sehr breit implementiert worden ist, weil politisch auch gesagt wurde, wir haben genug Beweise gesehen, das setzen wir jetzt um.
Die Produktivität ist gar nicht zurückgegangen.
Und andere Parameter wie Zufriedenheit und Krankenstand haben sich eben auch verbessert, sodass da dann eben auch gesagt wurde, wir sehen, das hat gute Effekte. Da setzen wir jetzt mehr von um. Das kann man ja vergleichbar mit anderen wissenschaftlichen Ergebnissen auch machen und sagen, oder auch einfach ja Experimenten oder Initiativen, die es gibt, dass man auch einen Schritt auf Menschen zugeht und sagt, wir trauen uns auch wieder was und machen das jetzt. Und man braucht ja auch in der Politik einen gewissen Weitblick, also für solche Transformationen wie Vier-Tage-Woche für alle, da kann man ja nicht nach 1-2 Jahren sagen, wir wissen jetzt, wie es läuft, sondern wir müssen diesen Veränderungen auch Zeit geben. Also ich glaube, so etwas wäre gut, wirklich ganz konkret Sachen, die ausprobiert worden sind, aufgreifen und dann auch mal Veränderungen wagen. Und also ich würde sagen, insgesamt die Zeitkultur in der westlichen Gesellschaft, die ist schon sehr ähnlich, es sind so punktuelle Unterschiede. Wenn man in die nordischen Länder guckt, da ist der Feierabend deutlich heiliger als in Deutschland, würde ich sagen. Das hat ja sehr viel mit Unternehmenskultur zu tun, wirklich auch zu sagen, die Leute gehen nach Hause und wer länger da bleibt, dem unterstellt man dann eher, dass er nicht gut arbeitet, weil er Überstunden macht. Das ist so ein bisschen umgedreht wie der Präsentismus hier. Das sind Sachen, die kann man implementieren. Das sind jetzt keine großen Visionen, aber also in der Arbeitswelt würde mir jetzt keine Praxis einfallen, wo es deutlich besser gemacht wird oder wo wir auch sehen, dass Geschlechtergerechtigkeit schon da ist. Also selbst in den hochgelobten nordischen Ländern machen die Frauen auch noch mehr Care-Arbeit und arbeiten in der Tendenz ein bisschen weniger, da ist auch noch Luft nach oben. Ansonsten, du hattest ja auch schon die Zeitbanken angesprochen, die in Italien sehr verbreitet sind. Und die sind sogar rechtlich abgesichert über kommunale Gesetzgebung, dass es eben die Zeitbanken gibt, wo Menschen Tätigkeiten, die sie anbieten können, gegen wiederum andere eintauschen können. Und in Italien wurde das schon in den 80er Jahren in der kommunalen Gesetzgebung verankert und es ist eben sehr etabliert. Und das Schöne daran ist auch, dass es ein bisschen mit der kapitalistischen Logik bricht, weil du musst nicht eine Stunde Klavierunterricht anbieten, um eine Stunde Reparaturarbeiten zurückzubekommen, sondern gerade auch ältere Leute oder Menschen mit einer chronischen Erkrankung können mehr daraus nehmen, als sie geben können. Das finde ich auch ganz schön, dass man sowas mal zeigt, das ist möglich, das ist nicht ein 1-zu-1
Also ein Bedürftigkeitsprinzip noch mit rein, ja. Ja, so ein Cape bin ich. Ich zum Schluss vielleicht noch, weil ich habe mir die Glücksforschung mal intensiver angeguckt und Richard Layard, so ein großer Vordenker, und der hat nämlich gesagt, wir müssen mal all die dauernd Überstunden machen, höher besteuern, weil wir wissen, dass die diesen Race zur Beschleunigung und diesen Standard ja immer weiter höher ziehen und eher fragen, was braucht ihr denn, dass ihr vielleicht außerhalb dieses kompetitiven höher, schneller, weiter funktionieren könnt, oder ihr könnt es ja machen, aber dann eben vielleicht nicht die Standardsetzer werden, weil also aus der Glücksforschung heraus ist dieses Beschleunigen und immer mehr wollen im Prinzip ein Rat Race oder hedonistische Tretmühle wird das eben auch genannt. Und ich denke auch, es ist natürlich aktuell sehr schwierig in dem Umfeld, aber deswegen überhaupt nicht so tun, als wären diese wissenschaftlichen Erkenntnisse nicht da und vor allem diesen Möglichkeitsraum nicht einfach zu verschließen, nur weil es momentan noch schwieriger ist, ihn durchzusetzen. Das wäre ja genau eine liberale, offene, freie Gesellschaft, zu sagen, es ist jetzt schwieriger, aber natürlich kommen wir jetzt hier nicht mehr, es gibt keine Alternativen mehr.
Ja, und also ich sehe den Raum und das Mobilisierungspotenzial für dieses Thema, das ist absolut da. Also wenn progressive Parteien es besetzen wollen, es lohnt sich wirklich. Also das Buch ist 2022 erschienen. Ich mache immer noch Lesungen und Vorträge und erlebe überall, dass es ganz viele Menschen umtreibt, auch jeglicher Altersgruppen. Es ist überhaupt kein Thema, was Generationen spalten würde. Es bringt Altersgruppen eher zusammen, weil wirklich in allen Altersgruppen das Bedürfnis danach da ist, anders zu leben, für andere Dinge Zeit zu haben. Also es ist wirklich ein ganz tolles, konstruktives Thema, mit dem man anders politisch mobilisieren könnte und auch wieder für Politik begeistern könnte und zeigen könnte, es gibt noch andere Dinge, die möglich sind. Und es gibt positive Erzählungen von Zukunft.
John Maynard Keynes hat das 1930, den zitierst du wahrscheinlich auch häufig, ne, mit seinen Vorstellungen, was es für unsere Enkel in 100 Jahren möglich wird.
Ja, und das ist ja eigentlich das beste Stichwort überhaupt mit dem Blick auf die Enkel. Ja. Also da ist sowas Wohlwollendes. Wir wollen, dass es jungen Leuten gut und besser geht. Da ist die Debatte gerade auch völlig anders. Mhm. Und da ist ja eigentlich auch das Zutrauen drin, die junge Generation wird es anders machen, wird vielleicht bessere Ideen haben. Und wenn sie weniger arbeiten, dann finden wir das gut und sagen nicht, die sind faul.
Ja, und er hat vor allem gesagt, der technologische Fortschritt und die Investments wird uns eine materielle Versicherung oder Absicherung geben, dass wir logischerweise, es war für ihn völlig klar, uns um Kultur, um gute Beziehungen, um Gesundheit etc. kümmern. Und zwar gar nicht entgeltlich, sondern tatsächlich relativ frei. Liebe Theresa, vielen, vielen lieben Dank dir, dass du nochmal klargemacht hast, warum Zeit so ein zentrales Thema sein könnte und vor allem wirklich eins, was zusammenbringt und auch den Denkraum wieder öffnet in die Richtung, was eigentlich möglich sein könnte.
Danke dir.
So, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Neudenken ist ein Projekt von Mission Wertvoll. Ein Science-Society-Netzwerk, das sich den Chancen und Wegen in eine nachhaltige Zukunft verschrieben hat. Wie wir da hinkommen, das werden wir nur gemeinsam herausfinden und deshalb freuen wir uns über eure Aufmerksamkeit und euer Feedback. Besonders dankbar sind wir all denjenigen, die durch einen finanziellen Beitrag unsere Arbeit hier möglich machen. Wenn auch du Lust hast, Neudenken zu fördern und aktiv mitzugestalten, dann schau gerne einmal in die Shownotes, wie das geht. Hoffentlich bis zum nächsten Mal.